Ein herzliches Grüß Gott, sagt Gabi Fröhlich. Ich freue mich über alle, die auch mit dabei sind. Unser Thema führt uns an die Grenze dessen, was Menschen ertragen können. Stellen Sie sich vor, mitten in der Nacht klingelt es an Ihrer Wohnungstür, draußen steht die Polizei und eröffnet Ihnen, dass Ihr Kind tot ist, dass es brutal ermordet wurde. Genau das ist Lisa und Michael Fleming passiert. Vor 5 Jahren war das. Heute sprechen Sie mit uns darüber, wie ein Leben nach einem solchen Schock überhaupt möglich ist. Und nicht nur das, Sie werden uns auch erzählen, wie Sie durch Vergebung zu einem inneren Frieden gefunden haben. Lisa und Michael Fleming sind uns aus der Nähe von Regensburg zugeschaltet. Herzlich willkommen bei Radio Horeb.
Ja, hallo.
Hallo, herzlich willkommen. Guten Abend.
Hallo.
Sie beide haben das erlebt, was wahrscheinlich Eltern sich am liebsten nicht vorstellen wollen. Also man kann sich auch irgendwie innerlich nicht wirklich auf so etwas vorbereiten. Man verdrängt jede Möglichkeit, dass so etwas passieren könnte. Ihr Sohn Samuel ist am 10. Januar 2010 ermordet worden. Er war damals 22 Jahre alt. Ich denke, dass dieses Datum eines ist, das sich tief in Ihre Seelen eingebrannt hat. Was ist denn damals passiert?
Ja, Michael, möchtest du darüber was sagen?
Ja, das war eine ganz normale Nacht. Wir waren relativ spät zu Bett gegangen. War vielleicht so 12:30. Es klingelt plötzlich an der Haustür, was ja schon sehr ungewöhnlich ist um die Uhrzeit. Dann sind wir dahin, haben aufgemacht. Da standen da 2 Polizisten und 2 weitere Männer. Und ja, da haben wir beide schon gedacht, oh weh, es muss irgendwas ganz Schlimmes passiert sein. Ja, und dann sind sie halt zu uns reingekommen. Wir hatten uns noch gar nicht hingesetzt. Die standen noch und sagten uns, wir müssen ihnen leider mitteilen, dass ihr Sohn Samuel tot aufgefunden wurde. Das war so unrealistisch und zugleich dermaßen erschreckend für mich, für uns beide. Das kann man überhaupt nicht beschreiben. Das ist halt, man denkt an Krimi, da kennt man das so ein bisschen. Aber wenn man selber in der Realität plötzlich so eine Nachricht bekommt, ganz unvermittelt, ist einfach fürchterlich. Also ich habe einen regelrechten Zusammenbruch erlebt, Nervenzusammenbruch. Meine Frau hat es gefasster aufgenommen. Man denkt ja komischerweise an Kleinigkeiten. Es war Winter, die hatten da mit ihren nassen Stiefeln den Teppich beschmutzt. Also es ist unbeschreiblich, was einem in dem Moment durch den Kopf geht. Und ich habe dann nachgefragt, einfach weil ich nicht glauben konnte, nicht glauben wollte, dass das wahr ist. Ich habe zum Beispiel gefragt, ist er vielleicht schwer verletzt? Nein, wirklich tot. Und es war so schrecklich. Ich kann es nicht in Worte fassen, wie schrecklich das war.
Das heißt also, ein erster Moment des Schocks. Haben Sie denn auch erfahren, was da überhaupt passiert war, warum er tot war?
Nein, es wurde uns nur mitgeteilt, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Aber mehr wussten wir in dem Moment noch überhaupt gar nicht. Da waren dann noch ja 2 weitere Personen dabei von der Krisenintervention. Die sind bei uns geblieben, während die Polizisten sich relativ schnell wieder verabschiedet haben, um uns im ersten Moment des Schocks einfach beizustehen, uns nicht alleine zu lassen. Und haben uns schließlich angeboten, uns nach Ingolstadt zu fahren, wo also unser Sohn dort auf dem Friedhof irgendwo liegen, nicht also in der Halle, in der Aufbewahrungshalle. Und wir sollten ihn dort identifizieren. Die meinten, das müssen sie ja sowieso machen und jetzt sind sie sowieso zu nichts in der Lage, können auch nicht schlafen. Wir fahren sie dorthin, dann können sie das gleich machen und wir fahren sie wieder zurück. Und es war gut, denn dadurch hatten wir eine gewisse, wie sag ich mal, Beschäftigung. Also wir mussten jetzt irgendwas tun, mussten uns anziehen, mussten mit in das Auto steigen, mussten dahin fahren, konnten reden miteinander. Und das hat schon so ein bisschen die Situation entspannt, ein klein wenig.
Frau Fleming, wie war das denn dann für Sie, die Vorstellung auch, ich sehe da einen Menschen, das ist mein Kind und dieser Mensch ist tot. Genau das muss man ja auch überhaupt erstmal können, diesen Blick zu wagen.
Ja, wir mussten das ja nun machen und die Polizei war dabei. Und die 2 Männer von der Krisenintervention sind auch mit in die Halle da reingegangen, wo unser Sohn, der Samuel, in so einem Blechsarg aufbewahrt wird, wie genau, wie man das im Krimi immer sieht. Der Blechsarg wird geöffnet, dann ist da ein Plastiksackenweißer, der Reißverschluss wird aufgezogen und dann sieht man dieses unvorstellbare Bild des eigenen Kindes in seinem Blut da liegen. Also meine Psyche hat in dem Moment was ganz Irres gemacht. Sie wollte mir vorgaukeln, er ist es vielleicht überhaupt nicht. Guckte ihn an, er hatte so ein bisschen verzerrtes Gesicht. Und dann sagte ich zu meinem Mann, Michael, ist das wirklich der Samuel? Ist er das wirklich? Ich habe wirklich versucht, das zu verdrängen, dass hier mein Sohn liegt. Und dann nahm mich mein Mann so in den Arm und sagte, doch, Lisa, er ist es. Und dann habe ich es auch zugelassen. Dann habe ich es auch zugelassen und ja, es war unvorstellbar, dieses Erschrecken, dieses Entsetzen, sein totes Kind da liegen zu sehen. Also das kann man nicht in Worte fassen, was man da erlebt als Eltern.
Also Ihr Mann hat den ersten Moment schon diesen schweren Schock erfahren, Sie dann spätestens dann in dem Moment, als Sie es sehen mussten. Sie sagten, der lag in seinem eigenen Blut. Das heißt, es war schon klar, dass das eine wirklich schlimme Gewalttat gewesen war.
Ja, man sah einen Einstich am Hals und er hatte einen Gurt um den Hals. Also von daher musste man annehmen, dass er ihn vielleicht auch noch gewürgt hat. Und es hat sich dann auch später beim Obduktionsbericht herausgestellt, dass es so war, dass er zuerst ihn versucht hat, mit einem Messer zu erstechen. Und nachdem er wohl nicht schnell genug verblutet ist, hat der Täter dann noch einen Gurt genommen und um den Hals gelegt und hat ihn dann so lange gewürgt, bis er tot war.
Wusste man denn schon, wer das war?
Also zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wir mussten am nächsten Tag zur Kriminalpolizei nach Ingolstadt und dort wurde uns dann gesagt, wer es war. Es war ein Freund von unserem Sohn, den wir zwar noch nie persönlich bei unserem Samuel angetroffen hatten, aber Samuel hatte schon öfter was von ihm erzählt, aber persönlich gesehen hatten wir ihn noch nie.
Also dann tatsächlich eine Person auch aus dem engeren Bekanntenkreis des eigenen Sohnes. Sie sind dann nach dieser Nacht, in der Sie Ihren Sohn identifiziert haben, nach Hause gefahren. Wie war diese erste Nacht, die erste Zeit danach?
Ja, vielleicht kann ich kurz dazu was sagen. Es klingt vielleicht ungewöhnlich, aber uns war von Anfang an klar, und das haben wir in der ersten Nacht getan, wir müssen diesem Täter, da wussten wir noch gar nicht, wer das ist, vergeben. Es war mir so klar wie irgendwas, weil wir überzeugte Christen sind und wir wissen, dass Jesus in seinem Wort sagt, so wie ich euch vergebe, sollt ihr auch vergeben und auch gerade euren Feinden vergeben. Das war jetzt keine Diskussion und wir haben gemerkt, je eher wir das tun, je schneller wir das tun, desto leichter wird es für uns werden. Und genau so war das auch. Also vielleicht war es sogar noch leichter zu dem Zeitpunkt, wo man noch gar keine Einzelheiten wusste und auch nicht wusste, wer das getan hat. Und wir haben da miteinander in dieser Nacht zusammen gebetet zu Jesus, haben ihn angerufen um Hilfe, um Trost und einfach unser Herz ausgeschüttet, so wie es ist und wie man es ja direkt bei Jesus auch Gott sei Dank tun darf. Und es hat uns unwahrscheinlich viel geholfen. Vergebung ist natürlich ein Prozess, das war nur der Anfang, aber es sofort zu tun, einfach weil man weiß, das ist jetzt der Schritt, es ist eine extreme Ausnahmesituation, aber an der Tatsache, dass wir vergeben sollen, egal wer was uns antut, ändert sich ja dadurch nichts. Es war uns so klar, da braucht man nicht diskutieren oder irgendwas. Es hat uns auch geholfen. Es hat uns einfach geholfen, nicht nur zu sagen, Herr Jesus, wir vergeben dem Täter jetzt, weil du uns auch vergibst, sondern auch einfach unser Herz vor Gott auszuschütten. Also es ist ja dann mehr, als dass man nur ein Gebet spricht und sagt, das ist jetzt mein fester Wille, ich will vergeben und hilf du mir auch, dass ich das kann, sondern überhaupt zu sagen, Herr, du kennst mich, du weißt, warum ich jetzt so durcheinander bin, du weißt, warum das geschehen musste. Also einfach alles so auszusprechen, was einen belastet, das war eine ungeheure Hilfe.
Das heißt, Sie konnten auf der einen Seite den Schmerz loslassen, auch vor Gott. Auf der anderen Seite wussten Sie aber auch, dass da dieser Anspruch ist der Vergebung. Ist Ihnen auch klar geworden, warum Gott das so wichtig ist, dass Sie eben auch vergeben können?
Ja, das sagt ja sein Wort. Gottes Wort sagt ganz klar, das hat Jesus mal seinen Jüngern gesagt, wenn ihr nicht vergebt, dann kann euch mein Vater im Himmel auch nicht vergeben. Und wir lesen schon jahrelang das Wort Gottes. Wir leben da drin. Und uns ist das einfach wichtig, auch dem Wort gegenüber gehorsam zu sein. Gehorsam ist ja heute so ein bisschen ein zwielichtiges Wort. Aber dem Wort Gottes gegenüber gehorsam zu sein, das ist uns einfach wichtig. Und wir haben uns gesagt, wenn wir nicht vergeben, ich möchte mal nicht vor Gott stehen und dann hören müssen, ja, du hast nicht vergeben, jetzt kann ich dir auch nicht vergeben, das wäre doch schrecklich. Das möchte ich nie erleben müssen. Und noch was ist mir wichtig geworden. Jesus hat mir selber schon so viel vergeben müssen und muss mir täglich vergeben. In seinem menschlichen Dasein sündigt man einfach, das ist so. Täglich, in Gedanken, in Worten, in Werken, egal wie. Und Jesus muss vergeben, jeden Tag. Und warum sollte ich dann dem, der mir etwas angetan hat, nicht auch vergeben? Das war mir von Anfang an klar. Es ist wichtig zu vergeben und ich wollte auch niemals eine verbitterte alte Frau werden.
Also das heißt, Sie haben schon gespürt, auch wenn ich das nicht kann, wenn Gott mir da nicht hilft, zu dieser Vergebung zu finden, dann wird sich das in meiner Seele als Verbitterung niederschlagen?
Ja, also ich kenne viele Menschen, die nicht vergeben wollen, möchte ich mal sagen. Ich möchte nicht sagen, nicht vergeben können. Sie wollen es einfach nicht. Und das wird immer zur Verbitterung.
Ja, das ist ja auch so ein Reflex, dass man, wenn einem etwas Schlimmes passiert ist, dass man es regelrecht auch zu seiner Lebensaufgabe machen kann, da sich Gerechtigkeit zu verschaffen irgendwie. Nicht also entweder den Täter, dass der gefunden wird, dass er möglichst harte Strafe bekommt, dass er möglichst dafür büßt. Aber am Ende, dass es Ihre Erfahrung führt, dass nicht zu einer Befriedigung, einer wirklichen?
Niemals. Niemals. Das kann gar nicht zu einer Befriedigung führen. Das sagt ja schon das Wort, wenn ich jemanden die Schuld nachtrage, wenn ich nachtragend bin. Hm. Ich trage die Schuld nach. Nicht der andere trägt die Schuld, sondern ich trage ihm die Schuld hinterher. Die Schwere trage ich. Das Schwere trage ich. Und das kann nur schief gehen. Und Jesus hat sich schon dabei was gedacht, wenn er zu dem Petrus gesagt hat, wo er ihn gefragt hat, ja Herr, wie oft muss ich denn vergeben? Und dann hat Jesus gesagt, und Petrus sagte, 7-mal reicht das, Herr? Und Jesus sagte, nein, Petrus, nicht 7-mal, sondern 7-mal, 70-mal. Also du sollst immer vergeben. Es ist wichtig zu vergeben. Das ist ein Thema in der Bibel. Und so wie Jesus uns so kompromisslos vergeben will, wenn wir mit unserer Schuld kommen, genauso kompromisslos sollen wir eben auch vergeben. Mhm. Das war mir von vornherein klar, dass mir nur das helfen würde, wenn ich dem Mörder vergeben würde.
Die Vergebung ist ein Weg, das hat Ihr Mann vorhin gesagt, Frau Flemming. Ich möchte gerne später noch mal etwas genauer auf diesen Weg eingehen, den Sie gegangen sind, einfach um zu schauen, was Ihnen da auch geholfen hat. Nämlich, genau, man kann es wohl aus eigener Kraft auch nicht hinbekommen ganz. Vielleicht kommen wir noch mal zu dieser ersten Zeit zurück nach der Tat, nachdem Sie davon erfahren haben, dass Ihr Sohn ermordet wurde. Sind Sie dann später an den Ort der Tat auch gegangen? Sie waren also bei Ihrem toten Sohn, haben ihn identifiziert, das wohl, aber der Ort der Tat?
Ja, wir waren auch an der Wohnung schließlich. Wir hätten uns das ersparen können. Also die Polizei hat uns das auch empfohlen, das nicht zu tun. Die Wohnung nämlich zu reinigen. Das wollten wir aber ganz bewusst. Einmal aus dem Grund, Wohnung ist halt doch ein sehr intimer, persönlicher Bereich. Wir wollten einfach nicht, dass andere Leute da jetzt irgendwie rummachen. Dann, wir wollten uns auch der Tatsache stellen. Das war die ganze Zeit so. Alle Einzelheiten, die wir in Erfahrung bringen könnten, die wollten wir auch in Erfahrung bringen. Wir hatten das Bedürfnis, obwohl es schrecklich war, dann in die Wohnung zu kommen, die Spuren eines Kampfes zu sehen, die Blutspuren zu sehen und so weiter. Das war natürlich sehr, sehr bedrückend. Und doch, wir wollten das. Und es war vielleicht das Allerletzte, was wir tun konnten, indirekt, sage ich mal, für ihn tun konnten, dass wir die Wohnung sauber gemacht haben, dass wir aufgeräumt haben, dass wir seine persönlichen Sachen mitgenommen haben. Und das wollten wir niemand anders überlassen. Das haben wir selber gemacht.
Das heißt, das sind so Stunden, die echte Härtetests waren wahrscheinlich da, dass Sie sich das auch da noch herangewagt haben. Sie haben noch einen zweiten Sohn. Wie hat er denn davon erfahren, dass sein Bruder getötet worden war?
Unser zweiter Sohn, der war zu diesem Zeitpunkt gerade bei der Bundeswehr, hatte sich verpflichtet. Und dort bei der Bundeswehr ist ihm die Todesnachricht von einem Polizisten überbracht worden. Und das war für ihn ganz schrecklich. Und er hat nicht diesen Glauben, den wir haben. Er hat seinen Kinderglauben irgendwann mal so an den Nagel gehängt und denkt, er kann ohne Gott leben. Das war für ihn dadurch umso schwerer. Er hatte ja nicht Jesus, an den man sich wenden kann mit seiner Not, mit seinem ganzen Leid. Er hatte niemanden, bei dem man sein Herz ausschütten konnte, wie wir das eben gemacht haben. Er ist auch ein introvertierter Typ und wollte auch nie über den Tod seines Bruders reden. Und deshalb hat er das im Prinzip heute noch nicht so richtig überwunden. Also er tut sich schwer mit dieser ganzen Geschichte und man merkt einfach, wie er kämpft.
Sie haben da also im direkten Umgang auch gemerkt, was für ein Geschenk das ist, diesen Glauben zu haben, der wirklich tragend ist und einem auch die Kraft gibt, sich den Tatsachen zu stellen. Ich würde jetzt gerne ein Lied einspielen. Eigentlich, das verrate ich unseren Hörern, hatten wir vor, das Lied "Ins Wasser fällt ein Stein" zu spielen. Aber leider, ich habe mich gewundert, wir haben es nicht im Musikarchiv gefunden. Vielleicht können Sie aber noch mal ganz kurz sagen, warum Sie sich dieses Lied eigentlich gewünscht hatten.
Ja, das Lied war Samuels Lieblingslied. Er hat ein bewegtes Leben bis zu dem Zeitpunkt von 22 Jahren gehabt, mit und ohne Gott. Und hat kurz vor seinem Tod, also relativ kurz, wenige Monate, zurückgefunden zu einer ganz klaren Glaubensbeziehung zu Jesus Christus und hat einfach sein Leben wieder verändert, auch in Griff genommen und hat eben deswegen auch im Jugendkreis teilgenommen, hat christliche Lieder gehört und selber gespielt auf der Gitarre. Und dieses Lied "Ins Wasser fällt ein Stein", ganz heimlich, still und leise, das war sein Lieblingslied. Von Gottes großer Liebe, die uns verändert.
War das ein Trost für Sie, zu wissen, dass Ihr Sohn zu seinem alten Kinderglauben wieder zurückgefunden hatte?
Absolut. Ja, natürlich. Wir haben ja als Eltern viel für ihn gebetet. Er hat mal eine Zeit lang Drogen geraucht, also Haschisch geraucht. Und das hat ihn auch psychisch verändert. Obwohl das ja immer so verharmlost wird mit dem Haschisch. Und er hat das auch immer versucht, bei uns zu verharmlosen. Aber wir haben einfach die Veränderung gemerkt. Und wir haben viel für ihn gebetet. Und ein Vierteljahr vor seinem Tod, da war in unserer Gemeinde in Ingolstadt eine Vortragsreihe, Abende mit Vorträgen. Und er wohnte in der Nähe von der Gemeinde und wir haben ihn dazu eingeladen. Und er kam auch und hat sogar seine Freunde mitgebracht. Und bei diesen Abenden ist ihm klar geworden und bewusst geworden, dass er so nicht weiterleben kann, dass Gott das nicht will, dass Gott so ein Leben nicht haben möchte. Er hat nie seinen Glauben an den Nagel gehängt, aber er hat nicht danach gelebt. Und In dieser Zeit, in dieser Woche hat er wirklich sein Leben vor Gott neu geordnet, hat Buße getan, hat unter Tränen seine Sünden und seine Schuld bekannt und hat sein Leben neu Jesus Christus übergeben. Und das hat man auch in dem Vierteljahr dann gemerkt, wo er noch gelebt hat, dass sich vieles geändert hat. In der Bibel steht ja mal, dass Jesus alles neu macht. Und das Neue, das hat man bei ihm einfach gesehen. Das war eine große Freude für uns Eltern. Dass er dann sterben musste, das konnten wir gar nicht begreifen. Wir haben gesagt, jetzt, wo es gut weitergegangen wäre mit seinem Leben, warum muss er jetzt sterben? Natürlich kommen solche Warum-Fragen. Das ist ganz klar. Aber für uns ist es ein sehr, sehr großer Trost, dass wir wissen, er ist bei Jesus in einer unbeschreiblichen Schönheit und Harmonie und Liebe. Er ist dort, wo er immer hin wollte. Er hat in einem Internetforum hat er ein Lied reingestellt, ein englisches Lied, das heißt so in etwa, ich möchte leuchten wie die Sterne, ich möchte dort sein, wo du bist, Herr. Und wo wir das dann gelesen haben, nach seinem Tod, in seiner Internetseite, da haben wir uns gefreut und haben gesagt, ja, genau da ist er jetzt, er ist dort.
Vielleicht irgendwie, ohne dass irgendjemand das wissen konnte, innerlich vorbereitet auch für diesen Schritt.
Ja, genau.
Frieden, so sieht's fast aus. Frieden finden durch Vergebung, das ist unser Thema. Das erlebt, was allen Eltern das Furchtbarste erscheint, was passieren kann, nämlich, dass ihr Kind tot ist und dazu ermordet. Ihr Sohn, 22 Jahre alt, wurde 2010 tot in seiner Wohnung aufgefunden und die Spuren deuteten eindeutig auf eine Bluttat hin. Die beiden haben im ersten Teil dieser Sendung schon erzählt, dass sie schon in der ersten Nacht verstanden haben, dass sie als Christen diese Tat vergeben müssen, auch um selbst zu einem inneren Frieden zu finden. Einmal, weil Jesus es einfach von uns fordert und dann, weil auch das der einzige Weg ist, zu einem Frieden zu finden. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen beiden, Lisa und Michael Fleming, noch genauer darüber nachdenken, wie dieser Weg der Vergebung gehen konnte. Sie haben also gleich in der ersten Nacht, da wussten Sie noch gar nicht, wer der Täter war. Später haben Sie erfahren, das war ein Freund Ihres Sohnes. Da haben Sie sich also entschieden zu vergeben. Das heißt, zunächst mal war das ein Willensakt, gar nicht so unbedingt das Gefühl, dass Sie vergeben haben, sondern Sie wollten es einfach.
Ja, ganz genau. Gefühle können sehr, sehr verschieden sein. Das war auch im Laufe der nächsten Monate und sogar Jahre so, dass es Zeiten gibt, wo man gar nicht so dran denkt oder wo es einen auch nicht so sehr belastet. Dann wieder Zeiten, oft ausgelöst durch irgendwelche Assoziationen, meinetwegen das Lied, ins Wasser fällt ein Stein. Plötzlich steht einem alles wieder vor Augen. Und da sind die Gefühle unglaublich wechselhaft. Also das, so ist eben unsere Gefühlswelt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man eben das Thema Vergebung nicht an Gefühle koppelt. Viele Leute sagen, ja, ich will ja, aber ich kann nicht. Das sind die Gefühle. Ja, unsere Gefühle spielen uns oft einen Streich und sagen, das ist ja der Wahnsinn. Du kannst jetzt nicht vergeben. Es geht uns teilweise sogar so, dass Leute, mit denen wir im Gespräch sind, sagen, hey, das ist doch nicht normal oder ihr seid ja krank oder dann war das nicht wirklich schlimm für euch oder solche Rückschlüsse, weil Menschen es einfach nicht nachvollziehen können. Aber bei uns war es und ist es auch heute noch, auch wenn manchmal durch bestimmte Dinge ausgelöst Gefühle wieder hochkommen, es ist ein Willensakt zu sagen, Jesus hat uns den Weg gewiesen. Natürlich ist das was besonders Schlimmes, was einem angetan werden kann. Aber Jesus hat ja nicht gesagt, die ganz schlimmen Sünden braucht er nicht zu vergeben. Insofern ist es ganz wichtig, gerade für jemanden, der mit Jesus leben will, dass man das so tut. Das wussten wir. Wir sind ja schon lange Christen, die ganz bewusst glauben, an Gott glauben, im Glauben leben. Nur es ist natürlich völlig anders, wenn man plötzlich real mit so einer krassen Situation konfrontiert wird.
Ja, es ist natürlich etwas anderes, ob man, wenn man das Auto angefahren wurde, vergeben muss oder wenn das eigene Kind umgebracht wurde. Ja. Wie war das denn, jetzt komme ich aber doch nochmal auf die Gefühle zu sprechen, Frau Fleming, wie war das, haben Sie denn dann niemals wirklich auch Zorn empfunden oder auch Hass, Wut?
Doch, und zwar kam das erste Mal hoch, als wir den Obduktionsbericht bekommen haben. Wir sind als Nebenkläger aufgetreten in dem Prozess dann und deshalb haben wir auch Akteneinsicht bekommen. Und der Obduktionsbericht kam eines Tages und ich habe ihn ausgepackt und ich habe angefangen zu lesen. Ich wollte natürlich auch wissen, was ist wirklich in dieser Nacht mit meinem Kind passiert. Und wo ich das gelesen habe, jedes Detail, was der Täter meinem Sohn angetan hat, das hat mich so wütend gemacht. Ja, der Bayer sagt, da ist eine Sauwut in mir hochgekommen. Und das war wirklich so. Es war so. Und diese Wut hat was in dem Augenblick wirklich mit mir gemacht. Und ich habe gemerkt, wie sofort eine solche Verbitterung in mir hochkommt. Das war spürbar, bis in den Körper hinein. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Das war so verrückt. Das hatte ich vorher auch noch nie erlebt.
Wie sind
solch
Sie
eine
tun?
Verbitterung, das war so schlimm. Und dann habe ich mir gedacht, stopp, was passiert jetzt mit mir? Ich habe dem Mörder doch bereits vergeben. Ich habe das vergeben und ich will es vergeben. Was passiert jetzt mit mir? Und ich will das doch gar nicht, was jetzt mit mir passiert. Und da ist mir die Idee gekommen, ich lese den Obduktionsbericht jetzt nochmal. Und bei jedem Detail bleibe ich stehen und sage, Jesus, das will ich ihm vergeben. Und genau das habe ich gemacht. Ich bin Seite für Seite da durchgegangen und bei jeder Kleinigkeit habe ich gesagt, Herr Jesus, ich vergebe es ihm. Dann bin ich weitergegangen zum Nächsten und habe gesagt, Herr Jesus, das vergebe ich ihm auch. Und das vergebe ich ihm auch. Und so bin ich durch den ganzen Obduktionsbericht gegangen. Und Sie werden es nicht glauben, aber hinterher hatte ich einen solchen Frieden im Herzen, das ist einfach übernatürlich, das kann man gar nicht in Worte fassen. Und der Friede, der ist auch nie mehr von mir gewichen. Natürlich ist der Schmerz da, dass das Kind nicht mehr da ist und dass man seinen Sohn nie mehr sieht. Da kommt immer wieder mal der Schmerz hoch, das ist ganz klar und das ist normal. Aber das hat nichts mit der Vergebung zu tun und dem Frieden, den ich habe.
Ja, das ist interessant, dass Sie das trennen, eben dass auf der einen Seite der Schmerz da ist, aber dennoch ein Friede, eine innere Versöhntheit, dass das sich nicht widerspricht.
Nein.
Frieden finden durch Vergebung. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen haben an Lisa und Michael Flemming, oder wenn Sie ihnen etwas mitteilen möchten, können Sie jetzt gerne anrufen. Sie sind jetzt in diesem Moment mit uns verbunden. Sie können anrufen unter 089 517 008 008. Noch einmal die Hörernummer 089 517 008 008. Wenn Sie Fragen haben zu dem Thema Frieden finden durch Vergebung, wenn Sie mit Lisa und Michael Flemming sprechen möchten, herzlich willkommen. Ihr Anruf. Herr Flemming, wie ist das denn gewesen? Haben Sie den Täter jemals dann auch mal sehen können?
Ja, wir waren ja natürlich dann auch bei den Tagen der Gerichtsverhandlung und da saßen wir dem Täter ja gegenüber, fast gegenüber. Wir haben natürlich auch Informationen, Zeitungsausschnitte im Internet, so viel wie möglich war gesammelt. Da waren teilweise Fotos. Er war durch diese Internet-Community, wo mit unserem Sohn zu tun hatte, haben auch ein gemeinsames Hobby gepflegt. Da konnten wir reinschauen. Wir konnten also diverse Fotos von ihm ansehen. Das Interessanteste war natürlich die persönliche Begegnung, wenn man das überhaupt so nennen will. Er ist ja ein sehr introvertierter Mensch und hat während der Verhandlungen überhaupt gar nichts gesagt. War völlig still. Und wir haben ihm dann auch im Gerichtssaal öffentlich die Vergebung zugesprochen. Wir haben ihm das auch erklärt, dass das was mit unserem Glauben zu tun hat. Und er hat auch darauf reagiert durch einen Brief, den er geschrieben hat, einen kurzen Brief, den hat er uns dann überreichen lassen. Und da stand drin, dass er die Tat bereut, dass es ihm leid tut und dass er sich das selber nie im Leben vergeben können wird.
Sie haben ihn also da in dieser Gerichtsverhandlung gesehen. Er hat nicht gesprochen. Das heißt, er hat auch nicht gesagt, warum er das getan hat?
Leider nicht, ja. Das ist uns bis heute eigentlich ein Bedürfnis, das zu verstehen oder irgendwie rauszukriegen, wie konnte es dazu kommen. Die beiden waren ziemlich eng befreundet, muss man sagen. Er war auch nicht direkt psychisch krank. Die Fachleute haben ihm zwar eine psychische Angeschlagenheit, mir fällt jetzt gerade der Fachbegriff nicht ein, attestiert, aber es gibt eigentlich keinen wirklichen erklärbaren Grund. Natürlich, es gibt Spekulationen, er wurde ja auch sehr gründlich untersucht, psychologisch, und dann reimt man sich manches zusammen. Es würde jetzt zu weit führen, das alles zu erzählen. Auf jeden Fall, es gibt keinen wirklichen Grund eigentlich. Man kann sich, wir haben verschiedene Vermutungen und so weiter. Und er selber ist wohl nicht in der Lage, sich dem zu stellen. Die Scham, so sagen die Fachleute, Psychologen und Psychiater, ist so groß, selbst wenn er wollte, er könnte es nicht sagen. Es geht nicht. Es ist keine Verdrängung, er weiß, was passiert ist, aber er kann es nicht sagen. Es geht nicht, es geht nicht.
Das heißt, das ist auch nochmal etwas, was man als Eltern dann auch verarbeiten muss, eben diese Ungewissheit, was war denn eigentlich der Grund, was...
Ja.
Genau, Sie haben aber diesen Brief von ihm bekommen und in dem er gesagt hat, dass ihm das leid tut.
Ja.
Kommen wir vielleicht nochmal zu einem anderen Punkt, Vergebung, die Vergebung für den Täter, das ist ja ein Bereich, aber nun sind Sie ja gläubige Christen und irgendwie ist Gott in dieser Sache ja auch mit drin, er war ja nicht abwesend in diesem Moment der Tat. Sie glauben als Christen ja auch an einen allmächtigen Gott, der alles kann, also eigentlich auch eine solche Tat verhindern, wenn er es denn nun will. Sie haben gesagt, Frau Fleming, vorhin, Sie haben sich auch schon manchmal gefragt, warum ausgerechnet jetzt? Ich denke, Sie werden auch gefragt haben, warum ausgerechnet Samuel, warum ausgerechnet wir? Und warum muss es so etwas Schreckliches überhaupt geben? Also so ein Hadern war ja offensichtlich dann schon auch da.
Ja, diese Warum-Frage, die bricht auch heute ab und zu nochmal auf. Natürlich, das ist ganz klar und ich denke, wir dürfen auch Warum fragen. Aber wir werden vermutlich Zeit unseres Lebens keine Antwort darauf bekommen. Aber trotzdem tut es gut, einfach Gott immer wieder mal zu fragen, warum hast du das so zugelassen? Ich habe damals öfter mal gesagt, Herr Jesus, du hättest doch einen Engel schicken können. Du hättest dem Täter das Messer in der Luft mit der Hand festhalten können. Du hättest es irgendwie verhindern können. Ja klar, ich glaube an die Allmacht Gottes. Selbstverständlich. Also mir hat eine Art Meditation geholfen hinterher, die ich mal gelesen habe, auf die ich zufälligerweise gestoßen bin. Da ging es um ein Attentat auf einen jüdischen Schulbus, wo ein Mädchen umgekommen ist und irgendjemand hat dann das für das Mädchen geschrieben. Und zwar hat er so geschrieben, in dem Bus war ein Engel und der Engel hat gesehen, dass der Attentäter bereits im Bus ist und hat mit dem Vater im Himmel Kontakt aufgenommen und hat gesagt, soll ich das Kind hier beschützen? Und Gott hat den Kopf geschüttelt. Aber der Engel war bei dem Kind, als das Kind starb und hat es zu Gott gebracht. Und diese Abhandlung, die sehr gut geschrieben ist, das kann ich jetzt mit meinen eigenen Worten gar nicht so gut wiedergeben, hat mir damals irgendwie geholfen und hat mir gedacht, na gut, Gott hat es einfach so gewollt. Er wollte ihn zu sich holen. Er wollte nicht diese Tat, aber er hat es zugelassen und hat ihn zu sich genommen. Und das muss ich einfach akzeptieren. Und darüber bin ich auch inzwischen zur Ruhe gekommen.
Hat sich denn Ihr Glaube, Sie haben gesagt, Sie haben Ihren Glauben schon lange Zeit vorher intensiv gelebt. Hat er sich nach diesem Erlebnis verändert irgendwie?
Ja, ich muss sagen, es hat sich Folgendes in meinem Glaubensleben verändert, dass ich einfach in einer Tiefe verstanden habe, was das bedeutet, dass Gott seinen eigenen Sohn am Kreuz sterben hat sehen. Es war ja auch ein Mord. Sein Sohn ist auch ermordet worden und noch viel grausamer als der meine. Und Gott hat ja seinen Sohn, also seinen Sohn und er, die haben ja noch ein viel engeres und innigeres und ja, Verhältnis. Sie sind eins, steht in der Bibel. Menschliches Verhältnis zu seinem eigenen Kind, das kann gut sein, aber man macht als Eltern natürlich auch Fehler. Auch die Kinder machen Fehler. Das kann nie so innig sein wie das Verhältnis zwischen Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Und trotzdem hat er es zugelassen, dass er ermordet worden ist. Und zwar für uns, aus Liebe zu uns. Und mir ist das damals irgendwie so bewusst geworden, was das für Gott bedeutet hat. Und dass er noch dazu sich umdrehen musste, weggucken musste, weil Jesus ja gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist mir einfach dadurch, durch dieses eigene Erlebnis und durch das eigene, durch den Schmerz, den ich erlebt habe, dass mein Kind mir genommen worden ist und wie man sich da nur halb plötzlich nur noch fühlt und nicht mehr als ganzer Mensch fühlt. Da habe ich mir gedacht, ja genau das und noch viel schlimmer muss es Gott empfunden haben. Und das hat er wirklich aus Liebe zu uns getan. Und das ist mir so bewusst, wie tief und groß Gottes Liebe zu uns Menschen sein muss.
Herr Fleming, man erlebt als Vater wahrscheinlich so eine Geschichte nochmal eigen, anders als Mutter, so wie umgekehrt die Mutter nochmal besonders in ihrer Art und Weise, weil die Beziehung von Mutter und von Vater jeweils auch zum Kind ja doch nochmal auch besonders ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass Sie als Vater ist man ja instinktiv derjenige, der auch das Gefühl hat, seine Familie beschützen zu müssen, auf sie aufpassen zu müssen. Bei den Kindern ist das ja auch intuitiv ganz tief drin. Und dann das zu fassen, ich habe mein Kind nicht beschützen können vor einer solchen Tat. Hat Sie das auch beschäftigt?
Ja, das hat mich sehr stark sogar beschäftigt. Das hat in mir so eine Verzweiflung ausgelöst. Warum war ich nicht da? Ich hätte getan, was ich hätte tun können, um es zu verhindern. Das erzeugt so eine Hilflosigkeit im Nachhinein, obwohl es natürlich rational keinen Sinn macht. Ich war nun mal eben nicht da. Ich konnte nichts dagegen tun. Und ich kann auch im Nachhinein nichts machen. Ja, wenn ich jetzt, sagen wir mal, sagen würde, wie in irgendwelchen Filmen, spiel mir das Lied vom Tod und so weiter. Wenn der eines Tages aus dem Knast kommt, dann kaufe ich ihn mir, dann mache ich ihn fertig. Oder das ist so sinnlos. Ja, das sind Gefühle, die kommen schon mal hoch. Vielleicht gerade eher bei Männern, ich weiß es nicht, so eine Wut, so eine Verzweiflung. Und man denkt dann instinktiv so, und wenn ich das jetzt wieder erstatte, indem ich ihn auch umbringe, das ist ja sogar ein alttestamentliches Prinzip, dass das, was man getan hat, dadurch bestraft wird, dass es einem selber geschieht, nur dass das eben nicht der Mensch in die Hand nehmen darf. Dieses Denken war in mir, aber stärker, das kam nur so punktuell hoch, stärker waren eigentlich Gefühle der Verzweiflung, der Hilflosigkeit und ja, des tiefen Schmerzes. Ja, das ist eigentlich viel stärker. Es kann damit zu tun haben, dass in unserem Fall der Täter Reue gezeigt hat. Ich weiß nicht, das spielt alles miteinander eine wichtige Rolle. Wenn das jetzt jemand gewesen wäre, der einfach aus purer Mordlust so einen nach dem anderen umbringt, es gibt ja so Leute auch, dann wäre es vielleicht wieder eine andere Situation. Ich weiß es nicht. Mir fällt es heute leichter. Ich habe mehr Abstand natürlich auch zu vergeben, zu verzeihen, auch Zorn- oder Rachegedanken nicht hochkommen zu lassen. Aber was mich heute oft noch packt, ist so ein Verzweiflungsgefühl, so eine Ohnmacht und eben auch immer wieder die Frage, Herr, hätte es nicht auch einen anderen Weg gegeben? Musste das so passieren? Das ist, vielleicht darf ich das noch ergänzen, ich weiß, Zeit läuft langsam wieder ab. Der Samuel hatte bei sich im Zimmer auf einem kleinen Kärtchen die Jahreslosung von 2010 und im Angesicht dieses Kärtchens, was dort stand, ist er umgebracht worden. Die Jahreslosung hieß aus Johannes 14, Vers 1, Jesus Christus spricht, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich.
Ja.
Und dann habe ich mir so oft überlegt, wie waren seine letzten Minuten? Hat er dann in seiner Not gesagt, ja, ich habe jetzt Gott, an den halte ich mich fest. Man weiß es ja alles gar nicht, sind alles Spekulationen. Aber dieses glaubt an Gott und glaubt an mich, an Jesus, das ist so ein ermutigender, so schrecklich. Das ist im Angesicht dieses Bibelverses umgebracht worden. Aber er hatte Gott sei Dank diesen Glauben. Und den will ich auch, gerade als Mann, ich will immer wieder diesen Glauben haben. Lass dich nicht bestimmen von Wut, Zorn, Rachegedanken. Lass dich bestimmen von Gott allein und seiner unbegreiflichen Liebe.
5 Jahre sind vergangen seit dieser unfassbaren Tat. Sie haben schon gesagt, ganz weg sind diese Gedanken, Gefühle nicht. Wahrscheinlich werden sie auch bis ans Lebensende nicht ganz weggehen. Das heißt, man bleibt auf diesem Weg der Vergebung immer weiter. Sie erzählen immer wieder von dem, was Ihnen geschehen ist, nicht hier nur bei uns, bei Radio Horeb, sondern auch vor Gemeinden oder auch anderen Medien. Und Sie erzählen von Ihrem Weg zur Versöhnung. Welche Botschaft möchten Sie den Menschen denn durch Ihre Geschichte vor allem weitergeben?
Also ich möchte den Menschen sagen, die heute zuhören, dass es so gut ist, zu vergeben. Manchmal ist es schwer im Alltag, weil einem Menschen immer wieder das Gleiche antun. Man wird zum Beispiel gemobbt in der Schule oder irgend am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Es ist nicht leicht, es ist schwer. Und trotzdem zahlt es sich aus. Also Vergebung ist ein Thema, was sich durch mein ganzes Leben schon zieht. Und ich bin gut damit gefahren, weil ich weiß, dass Gott sich zu dem Menschen stellt, der vergibt. Denn er als das große Vorbild hat uns ja auch vergeben. Und ich habe auch dem Täter bei der Verhandlung gesagt, du, wir vergeben dir, weil Jesus uns auch schon so viel vergeben hat in unserem Leben. Und weil er uns alle liebt und dich liebt er auch. Ich möchte einfach so einen Täter nicht auf diese eine Tat reduzieren. Auf keinen Fall. Und ich muss sagen, Gott hat mir so eine Liebe ins Herz zu diesem Mann gegeben. Er hat mir so eine Liebe zu diesem Mann ins Herz gegeben. Ich bete für ihn, dass er im Gefängnis auf Menschen trifft, die ihm Jesu Liebe weitergeben. Dafür bete ich. Jetzt schon 5 Jahre lang. Und ich hoffe einfach und glaube auch, dass Gott das tut. Dass er ins Gefängnis, wo er auch immer ist, Menschen schickt, die ihm von der Liebe Jesu weitersagen. Und dass er das versteht, dass, ja, wenn man sich selber nicht verzeihen kann, aber Gott verzeiht einem durch Jesus Christus. Und das haben wir eben auch gesagt bei den Verhandlungstagen. Und ich möchte allen Menschen, die da heute zuhören, einfach das so aufs Herz legen und ans Herz legen, vergebt. Es zahlt sich aus.
Ich denke, Frau Flemming, dass das etwas ist, was sehr ermutigend ist für alle, die Ihnen zuhören. Wenn jemand sagt, ich tue mich da so schwer, ich weiß nicht, wie ich da den Anfang finden soll, haben Sie einen Ratschlag? Wie kann ich anfangen? Wie kann ich anfangen, diesen Weg zu gehen?
Ja, könnte man viel so sagen. Ich denke, das Entscheidende ist, dass man eine Beziehung zu Jesus Christus braucht. Wenn man die noch nicht hat, wenn man vielleicht einfach nur Kirchenmitglied ist oder ja, wenn man einfach keine persönliche Bekehrung erlebt hat, keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat, aus eigener Kraft kann man das nicht. Man kann nicht aus eigener Kraft vergeben. Für uns ist das auch eindeutig ein übernatürliches Wirken Gottes, dass wir vergeben können, dass wir jetzt sogar ein Interesse an dem Täter haben als Menschen, den Gott liebt und dem wir vielleicht helfen können sogar. Und die Bibel sagt so deutlich, dass alle Menschen, die an Jesus glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist einfach so einfach. Man muss eigentlich nur sein Vertrauen auf Jesus werfen. Das ist alles. Und dann lernt man, mit ihm zu leben, eine persönliche Beziehung zu ihm aufzubauen. Und dann erlebt man viele Wunder. Auch das Wunder, dass man plötzlich vergeben kann, wo man das nicht für möglich gehalten hätte.
Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie beide, Lisa und Michael Flemming. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese ganze Kraft, die in einer solchen Vergebung steckt, verloren geht. Also sie wird ganz bestimmt auch ihren Weg finden zu diesem Mann, dem sie so viel zu vergeben hatten. Vielen herzlichen Dank für alles, was Sie uns heute weitergegeben haben, mitgeteilt haben, auch aus dieser Zeit, die sehr schwer für Sie war und immer noch ist. Vielen Dank, dass Sie bereit waren, darüber zu sprechen.
Gerne.
Ja, das haben wir gerne gemacht.
Frieden finden durch Vergebung. Zwei Eltern erzählen, wie sie dem Mörder ihres Sohnes verzeihen konnten. Wenn Sie möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie einen CD Mitschnitt bestellen von dieser Sendung unter der Nummer 08328921120. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen, wünsche Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine gesegnete Nachtruhe und all denjenigen, die unversöhnt vielleicht noch sind, diese große Gabe der Vergebung und des Friedens, der von Gott kommt, nicht ein Frieden, wie die Welt ihn gibt, sondern seinen Frieden. Das wünsche ich Ihnen ganz herzlich, Ihre Gabi Fröhlich. Und wir setzen ans Ende dieser Sendung noch ein Gebet, das Lisa und oder Michael Fleming für uns sprechen wird.
Herr Jesus Christus, danke, dass du ein wunderbarer Gott bist, an den wir glauben können und sollen. Und dass du auch das Wunder der Vergebung in uns möglich gemacht hast. Und überhaupt, dass du jedem Menschen vergibst, wenn er nur bereit ist, zu dir zu kommen, das ist so großartig. Wir brauchen dich so sehr. Wir können ohne dich nichts tun. Wir sind ohne dich, ohne Lebenssinn in dieser Welt und in der Ewigkeit sowieso. Danke, dass du bei uns bist, dass du alle auch segnest, die das gehört haben, vielleicht nicht fassen können, was da erzählt wurde. Und dass du weiter zu diesen Menschen sprechen wirst. Wir loben dich, Herr Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.